Ich möchte zu Anfang noch mit uns beten. Ja, ich glaube an die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Lieber Herr, das ist die Gemeinschaft, die du stiftest und die wir auch heute Morgen spüren und erfahren dürfen. Und lass es jeden und jede erfahren, dass du jetzt da bist und dass du uns auch untereinander verbindest. Herr, du schenkst Einheit. Lass dir dafür danken. Amen. Ja, ich freue mich, dass hier so viele sind. Man muss ja vorsichtig sein mit Einleitungen. Ein Kollege von mir im Gefängnis, Gefängnisseelsorger, ist auch so eingestiegen. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch die Geschwister in der Pfarr zu begrüßen. Der Wolfgang schwänzt heute nicht, er sitzt hier. Das ist schön. Wir kennen uns vom neuen Land. Vielleicht habt ihr schon mal von John Wesley gehört. Er war der Gründer der Methodistenkirche, ein eifriger Christ, der Jesus voller Leidenschaft nachfolgte. Eines Nachts hatte John einen ziemlich krassen Traum. Er träumte, er wäre gestorben und auf dem Weg in die Ewigkeit. Da kam er zu einem mächtigen Portal und fragte: Ist das der Himmel? Nein, die Hölle. Er erschrak, fragte aber weiter: Gibt es darin Leute aus der englischen Hochkirche? Nein. Keinen. Sehr viele. Auch Baptisten? Sehr viele. Da dachte John Wesley an seine eigene Kirche, die Methodisten. Und gibt es hier auch Methodisten? Und wieder ertönte die Antwort: Ja, sehr viele. Entsetzt eilte er zur Himmelspforte. Hastig stieß er hervor: Gibt es im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber doch Lutheraner? Nein, keinen. Aber vielleicht Reformierte oder Baptisten? Nein, keinen einzigen. Voller Schrecken rief John aus: Ja, was für Leute sind denn im Himmel? Da hörte er die Antwort: Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Darum geht es, was uns wirklich Einheit schenkt. Im Himmel gibt es nur eine Konfession, das Bekenntnis zu dem einen Herrn, der uns im Glauben miteinander vereint. Das Thema der ganzen Woche lautet übrigens Einheit leben lernen. Einheit leben lernen. Und heute zum Auftakt haben wir dieses schöne Thema Einheit feiern. Einheit feiern. Ja, wir Deutschen feiern jedes Jahr einmal Einheit. Ich muss mich erinnern an die Jahre in Äthiopien. Da war das jedes Jahr so ein Highlight. Am 3. Oktober wurden wir auf die Botschaft eingeladen, auch viele internationale Gäste, und es gab ein festliches Buffet, einen großartigen Empfang, immer so ungefähr 1000 Leute. Jedes Jahr kamen dann auch irgendwelche kuriosen deutschen Gruppen eingeflogen, meist so Lederhosenwaschteln aus München. Die haben dann Blasmusik gespielt und hatten ihre Trachten an. Bei so vielen internationalen Gästen wollte man sich offenbar Mühe geben, dem Klischee zu entsprechen. Einheit wurde gefeiert und die anderen sollten sich mitfreuen. Und ich finde, für unsere wiedererlangte deutsche Einheit können wir echt dankbar sein. Als ich Jugendlicher war, sind wir oft in den Osten gefahren und haben dann gemeinsam auf der anderen Seite der Mauer gestanden und die Leute sagten so: Tschüss jetzt, vor Mitternacht müssen wir aus dem Westen wieder zurück sein. Einheit ist ein wertvolles Gut. Doch ihr ahnt vielleicht, dass es heute um mehr geht und noch um etwas anderes als die Feier jetzt einer solchen nationalen Einheit. Und es ist ja so, dass in der Gemeinde Jesu ohnehin der Horizont viel, viel größer ist. Wir sind hier Leute mit ganz unterschiedlichem Background, unterschiedlichen Hautfarben. Und ich kann mir das immer so gut vorstellen, ich habe 7 Jahre in Afrika gelebt und merkte dann, ich war dann auch irgendwie so ein anderer, und doch haben mich die Christen so herzlich aufgenommen, das war für mich ein großes Geschenk. Und darum fragen wir ja heute nach der Einheit der Christen. Einheit feiern, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und jetzt wollen wir mal auf die Sätze hören, die einer geschrieben hat, der dem selber eigentlich gar nicht nach Feiern zumute war. Der Apostel Paulus saß im Gefängnis, als er seinen Brief an die Epheser schrieb. Und die Geschwister, die die Allianz-Gebetswoche vorbereitet haben. Diesmal waren es Christen aus Spanien und Portugal. Die haben diesen Text ausgesucht aus dem Epheserbrief. Man muss sich jetzt Paulus vorstellen. Er sitzt im Knast, hat vor sich eine Pergamentrolle und er ist in Gedanken bei seinen Geschwistern in Ephesus. Mit denen hatte er unheimlich viel Gutes erlebt. Er war fast drei Jahre in Ephesus gewesen, hatte die Gemeinde aufgebaut. Und doch bangte er auch immer wieder um die Einheit. Und ich lese mal den Abschnitt für heute aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Und jetzt lese ich mal nach der Luther-Übersetzung, die ist so ein bisschen kantig, aber auch sehr einprägsam. Paulus schreibt: So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Dann kommt ein Doppelpunkt. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Leute, es geht um Einheit. Ich glaube, das kann man so als Fazit über diesen Abschnitt sagen. Und es geht um Einheit nicht nur, weil das immer schon so ein Herzensanliegen der Allianz, das ist ja eine weltweite Bewegung, die Evangelische Allianz, nicht nur, weil das immer so das Herzthema war der Evangelischen Allianz, sondern Einheit, das ist der Urwille Jesu. Das ist das, was er sich wünscht. Vater, ich bete, dass sie eins seien. So betet Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, ein ganzes biblisches Kapitel lang, dieses Gebet von Jesus, dieses Gebet um Einheit. Ich bete, dass sie eins seien. Aber nicht, weil das dann so nett aussieht, sondern Jesus fügt hinzu, er sagt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also diese Einheit, dieses Einssein ist nicht einfach so ein Selbstzweck, sondern es hat ein Ziel. Diese Einheit hat Zeugnischarakter. Sie gibt Zeugnis nach außen, dass andere an uns die Liebe Jesu entdecken. Und ich glaube, dem Paulus stehen auch diese Worte von Jesus vor Augen, als er jetzt sein Kapitel über die Einheit schreibt. Und zugleich sieht er ja seine Christen in Ephesus vor Augen, eine übrigens ziemlich bunte, chaotische Gruppe. Kommen da nachher nochmal drauf zurück. Dem Paulus sind in der Ferne seine Hände gebunden, aber zwei Sachen kann er tun. Das eine ist, er kann für seine Gemeinde beten. Und das schreibt er auch in jedem seiner Briefe: Leute, ich bete für euch. Betest du für deine Gemeinde, auch eben für die anderen? Betest du für diese Gemeinde, für die Christusgemeinde, für deine Gemeinde, die dir nahe ist? Ist dir das ein Anliegen? Bei Paulus sehe ich das immer wieder. Ihm ist das so ein starkes Anliegen. Er betet für seine Gemeinde. Und dann tut er noch etwas, und damit fängt das ja an. Er ermahnt. Ich ermahne euch nun. Ermahnung, das ist schwierig. Ermahnung, wer lässt sich schon gern ermahnen? Fängt ja schon als kleines Kind an. Sitz gerade, bedank dich bei Tante Erna, mach deine Hausaufgaben, komm rechtzeitig nach Hause. Lauter Ermahnungen, mit denen wir groß werden. Also auch Paulus ermahnt. Und er tut es in seinen Briefen immer wieder. Aber etwas ist dabei ganz entscheidend. Er tut es ohne erhobenen Zeigefinger. Ich erinnere mich an einen Evangelisten, der sagte, das sage ich jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und dann merkte er, wie er da stand. Wenn Paulus hier in Kapitel 4, Vers 1 sagt, ich ermahne euch, so ermahne ich euch nun, dann gehen drei Kapitel voraus, in denen Paulus nur eins getan hat. Wenn man den Epheserbrief liest, in dieser ersten Hälfte macht er nichts anderes, als Jesus groß zu machen. Er malt seiner Gemeinde und er malt uns vor Augen, was Jesus alles für uns getan hat. Er sagt, zum Beispiel sagt er, ihr wart tot in euren Übertretungen, in eurer Sünde, aber ihr seid jetzt lebendig, ihr lebt jetzt durch das, was Jesus für euch getan hat. Jesus hat die Machtverhältnisse neu geordnet in eurem Leben und in der Welt. Ihm ist alle Macht gegeben, auch wenn wir es noch nicht sehen, wenn wir es noch nicht überall sehen. Wir könnten jetzt Satz für Satz diese drei Kapitel durchgehen, haben wir keine Zeit zu, aber mir ist das wichtig. Am Anfang steht nicht das, was wir machen sollen, Einheit schaffen zum Beispiel, sondern was er für uns getan hat. Das ist das Grundmuster in der Bibel. Gott tut den ersten Schritt. Er hat uns gerufen. Seine Liebe ist zuerst da. Jesus ist für uns gestorben. Und das malt Paulus vor Augen. Und dann kann er auch mit Recht und Fug hinzufügen, so, und jetzt lebt auch entsprechend. In diesem Zusammenhang ist alles einzuordnen, wo es um Ermahnung geht. Da steht wörtlich, das Wort heißt herbeirufen, also bitten. Paulus, er bittet seine Gemeinde, Leute, tut doch, lebt doch auch so. Und auch in unserem Abschnitt steht ja nur am Anfang dieser Satz mit der Ermahnung. Danach kommt ja dann, ja, ich will es mal nennen, das 7x1 des Glaubens. 7x Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Das ist nicht irgendwie zufällig. Das ist 7x1. Man könnte sagen, Christen, vergesst das 1x1, lernt das 7x1 des Glaubens, das 7x1 eures Herrn. Das wäre auch ein Vorschlag für heute Morgen gewesen, thematisch, das 7x1 des Glaubens. Ein Leib. Ja, gehen wir es mal kurz durch, diese sieben. Welcher Leib ist gemeint? Paulus vergleicht die Gemeinde ja immer wieder mit einem Körper. Wichtig ist, Christus ist das Haupt. Und wir sind jetzt die einzelnen Körperteile. Ich weiß noch, wie ein alter Pfarrer mal eine Predigt gehalten hat über Kleinfingerchen. Er wollte deutlich machen, jeder und jede in diesem Leib ist wichtig. Und da kommt es nicht darauf an, ob einer nun besonders bedeutend ist, sondern wenn du eine Wunde hast an deinem kleinen Finger, das schmerzt so, wie es auch schmerzt, wenn du irgendwie Magen- oder Kopfschmerzen hast oder sonst was. Kleinfingerchen, hat er gesagt, ist auch wichtig. Bei Paulus ist es übrigens nicht nur Kleinfingerchen. Es geht ihm im Epheserbrief um eine ganz besondere Art von Einheit. Er spricht die Judenchristen und die Heidenchristen an. Muss man sich mal vorstellen, damals die ersten Leute, die zum Glauben kamen, gehörten ja zum Volk, zum jüdischen Volk, zum Volk des alten Bundes. Und jetzt kamen auf einmal andere dazu, die Heiden, die gehören doch eigentlich gar nicht dazu. Und dann sagt Paulus, doch, Christus, er hat die Mauer zwischen euch eingerissen, er hat den Zaun abgerissen. Auch das alles Epheser 1 bis 3. Er hat diese Einheit geschenkt und dann kommt dieser steile Satz, Christus ist euer Friede. Er ist unser Friede und darum seid ihr jetzt ein Leib, egal wo er herkommt, Judenchristen und Heidenchristen. Das war damals ein wahnsinniger Lernprozess in der alten Kirche. Ein Leib, ein Geist, der Heilige Geist, den Jesus seinen Leuten zusagt und den er ihnen gegeben hat, den er uns gibt. Also wir können über den Heiligen Geist nicht verfügen. Er schenkt ihn uns. Denn dieser Heilige Geist ist die Voraussetzung für alles, was wir tun. Und Jesus sagt auch mal, er ist der Tröster. Er ist das, was euch auch tröstet und was euch in Situationen, wo ihr denkt, es geht nicht mehr weiter, wo er euch dann diese Kraft schenkt. Der Heilige Geist ist der, der euch aufatmen lässt. Ein Freund von mir war mal im Studium als Praktikant bei einem Missionar in Botswana gewesen und ist mehrere Wochen, ich glaube sogar ein paar Monate dort gewesen. Und da hat er mitbekommen, wie ein ganzer Stamm zum Glauben kam. Der Häuptling kam zum Glauben und der ganze Stamm ließ sich taufen. Kann man jetzt so oder so drüber denken, wir sind ja wir sind ja sehr individualistisch ausgerichtet. Wir denken immer, ja, also das geht ja eigentlich nicht, dass sich dann alle taufen lassen. Aber es war auch wirklich was dahinter. Da war eine, zum Beispiel eine 100-jährige Frau, die sich taufen ließ. Die hatte den Namen der Feuerzahn. Ich weiß nicht, ob ich ihr begegnen möchte, aber die wusste, was sie wollte. Und diese Frau, die kam mit 100 zum Glauben. Und dann sagte sie, jetzt kann meine Seele endlich atmen. Ist das nicht toll? Ein Mensch, der mit 100 Jahren zu Jesus findet und dann sagt, jetzt, ich bin jetzt frei. Ich bin befreit von all diesem, auch von diesem ganzen Geisterglauben. Und den gibt es ja nicht nur dort, den gibt es ja auch hier, den gibt es ja auch in Norddeutschland. Das, was manchmal ganze Familien und Generationen bindet. Jesus macht frei und er hat die Kraft, wirklich auch von solchen familiären, von okkulten Bindungen zu befreien. Jetzt kann meine Seele endlich atmen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, dieses Wissen darum, ja, er ist da und Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er all diese Fragen, die ich jetzt noch habe, beantworten. Und dann wird er alles neu machen. Das soll nicht Vertröstung sein aufs Jenseits, sondern das ist eine stabile Grundlage für mein Leben hier und jetzt und für mein Handeln. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr. Für mich ist das sehr tröstlich zu wissen, vor diesem Herrn muss ich wirklich einmal jedes Knie beugen. Alle Menschen. Und jetzt stellt euch so ganz bestimmte Großsprecher vor, aber auch euch selber. Wir alle werden uns vor ihm beugen, denn ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, der für uns gestorbene und auferstandene Herr. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube. Und Glaube ist ja nicht für Wahrhalten. Es war eben so toll, dass wir das Glaubensbekenntnis mit anderen Worten gesungen haben. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, das blieb bei mir hängen. Aber Glaube heißt ja nicht, ich hake jetzt die einzelnen Sätze vom Glaubensbekenntnis ab und sage dann, ja, glaube ich auch. Sondern Glaube heißt Vertrauen. Heißt wirklich, Jesus, ich will den Weg mit dir gehen. Ich vertraue dir. Und ich vertraue auch nicht auf meine eigene Leistung. Ich vertraue nicht mal auf meinen Glauben, sondern ich vertraue auf dich. Und ich vertraue darauf, dass du noch mein Fürsprecher bist, dann, wenn ich mal gar nicht kann. Ein Glaube. Dann kommt noch eine Taufe. Okay, wir haben da unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Gemeinden, die zur Evangelischen Allianz gehören. Kinder werden getauft, Erwachsene werden getauft. Jesus hat die Taufe eingesetzt. Und eigentlich ist nur das eine wichtig, dass er da an uns handelt. Und dass diese Taufe dann zugleich ein Zeugnis von unserer Seite ist. Ja, Herr. Mit dir will ich jetzt leben. Übrigens, Martin Luther, der hatte ja auch manchmal ganz schwierige Zeiten, besonders als er älter wurde, hat ihn Schwermut geplagt und manchmal war er richtig depressiv. Und wenn das so richtig voll kam, die Anfechtung, so hat er das genannt und so steht es ja auch in der Bibel, die Anfechtung, wenn die kam, dann hat er ein Stück Kreide genommen und dann hat er auf seinen Holztisch mit Kreide groß geschrieben, auf Lateinisch, ich bin getauft. Also das, was mich festmacht bei Jesus, das liegt außerhalb meiner selbst. Auch wenn ich gerade im Moment denke, wo ist denn überhaupt mein Glaube? Wo ist denn jetzt überhaupt das, was mich hält? Ich kann doch gerade gar nicht. Nein, ich bin getauft. Ich finde das sehr tröstlich. Ein Leib, ein Geist. Eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und am Ende ein Gott und Vater aller, ja, der alles erschaffen hat und erhält. Und der uns in Jesus gezeigt hat, dass er uns unendlich liebt. Ich denke bei dem Vater, übrigens auch taucht ja in der Bibel das Bild der Mutter auf, ich tröste euch, wie einen seine Mutter tröstet. Aber bei dem Vater, da denke ich immer an die Geschichte, die Jesus erzählt, wo der Sohn abhaut und dann, als er wiederkommt, empfängt ihn der Vater mit offenen Armen. Das ist Jesus am Kreuz. Die offenen Arme des Vaters. der seine verlorenen Söhne und Töchter wieder nach Hause liebt, in seine Gegenwart. Und das alles wird zusammengehalten. Paulus nennt es das Band des Friedens. Und dann sagt er darum, Leute, ertragt einander. Mit dem Ertragen ist das ja so eine Sache. Ich habe hier die ganze Zeit nicht die Bibel, sondern ein Buch von Michael Herbst, Lebendig, vom Geheimnis mündigen Christseins. Sehr zu empfehlen. Ich möchte bei uns in der Gemeinde demnächst was zu anbieten, weil ich es einfach finde, es auch wertvoll ist, gemeinsam zu lesen. Michael Herbst befasst sich mit dieser Not, dass wir in der Gemeinde ja total unterschiedliche Leute sind und dass wir uns trotzdem immer wieder auch ertragen sollen. Wie anstrengend das manchmal sein kann, wie mühsam. Manchmal denken wir, und ich lese das jetzt mal vor, ach, es wäre jetzt nicht so doof, wenn dieser andere einfach ginge. Und der Herr nahm täglich hinweg, die für mich zu anstrengend geworden waren. Nein, stattdessen fügt er noch mehr anstrengende Wesen hinzu, wie er ja auch irgendwann mich anstrengendes Wesen hinzugefügt hat. Ich gucke jetzt nicht in eine bestimmte Richtung hier, ne? Zu euch allen, auch zu mir selbst. Er schreibt weiter, das ist, was uns Jesus schenkt, eine Gemeinschaft der Anstrengenden, der Schuldigen, der Schwierigen, der Belasteten am Tisch des Herrn. Dahinter steckt etwas, wonach unsere Seele schreit. Hier darf ich sein, so wie ich bin, anstrengend. Jesus sagt, mein Leib für dich, mein Blut für dich. Und neben mir steht der andere. Jesus gibt seinen Leib für ihn, sein Blut für sie. Das ist Gnade. Wir rennen nicht auseinander. Die Spaltung wird überbrückt, der Riss geheilt. Das ist neues Leben. Wir werden uns nicht los. Unsere Plätze nebeneinander beim himmlischen Festmahl sind schon reserviert. Überlegt mal, da ist auch der Platz für den reserviert, mit dem du vielleicht gerade ganz große Schwierigkeiten hast. Michael schreibt, das ist die Hoffnung für eine zerrissene, kriegerische Welt. Jesus sagt, mit ziemlich besten Freunden gut klarzukommen ist Kinderspiel. Das können auch die Heiden. Jesus dagegen baut eine Gemeinschaft aus den Schwierigen und Verschiedenen. Eine Gemeinschaft aus Vergebung, eine Gemeinschaft, die Respekt übt, Konflikte austrägt, nicht einfach alles duldet, aber alle duldet. Soweit Michael Herbst. Ertragt einander. Ich glaube, die in Ephesus hatten es nicht einfacher als wir heute. Da waren Menschen mit absolut unterschiedlichem Background, viele mit Migrationshintergrund, mit und ohne, total verschiedene Rassen und Klassen. Sie hatten sich losgesagt von Götzendienst, vom Diana-Kult. Lest mal Apostelgeschichte 19, was da abgeht. Sie hatten ihr Leben Jesus anvertraut und das hat Wellen hervorgerufen. Aber es knirschte dadurch auch innerhalb der Gemeinde manchmal im Gebälk. Und darum haben dann die Christen, als sie diesen Brief bekamen, ihn auch an weitere Gemeinden weitergeschickt, wie überhaupt die Briefe von Paulus sehr bald überall gelesen wurden, weil sie alle gesagt haben, ey, das ist ja auch unser Ding, das betrifft uns ja auch. In Rom, in Korinth. Ertragt einander. Das war und das ist die große innergemeindliche Herausforderung. Ertragt einander. Und Jesus sagt ja schon, ertragt einander, seid eins, weil ihr einen Auftrag habt. Ihr seid doch nicht Predigtpublikum hier. Du bist nicht Predigtpublikum, du gehörst zum Leib Christi. Und dieser Leib Christi, der hat eine Aufgabe in dieser Welt. Der will auch andere Menschen dazu lieben. Und er will, dass seine Gemeinde nicht verkümmert vor irgendwelchen inneren Streitereien. Wir dürfen jeden Sonntag miteinander wirklich Einheit feiern, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir dürfen diese Einheit feiern, aber wir sollen sie auch leben. Ertragt einander. Ich möchte noch kurz etwas erzählen. Ich war damals als Jugendlicher, wie gesagt, im CVJM. Es war in Bielefeld. Im gleichen Jugendkreis war auch dieser Michael, der jetzt Bücher schreibt. Ich habe noch keins geschrieben. Aber es ist so, dass er damals schon ganz tolle Bibelarbeiten gehalten hat in dem Mitarbeiterteam. Und ich war zur gleichen Zeit immer im Jungenclub. Waren keine Mädchen dabei. War manchmal ein bisschen langweilig. Aber irgendwie merkte ich, das ist jetzt mein Bereich. Das wurde mir auch so gesagt, du musst jetzt erstmal da. Manchmal ist gut, wenn man einem auch was gesagt wird in der Gemeinde. Du musst jetzt erstmal da sein, das ist wichtig. Und so habe ich dann auf diesen anderen Kreis verzichtet, wohl oder übel, und war in diesem jungen Club. Und während Michael seine tollen Bibelarbeiten hielt. Ich habe dann aber gemerkt, dass das eine richtige Schule war. Wir hatten einen dabei, an den muss ich heute noch manchmal denken, der hieß Gerhard. Gerhard hatte eine Behinderung und wir haben viel miteinander gemacht. Was mich aber erschreckt im Nachhinein ist, ich habe noch oft diesen oder jenen getroffen, aber diesen Gerhard, den habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Gut, ich war dann weg im Studium, ich hatte andere Sachen, die anderen hatten auch andere Sachen, aber was aus diesem Gerhard geworden ist, da muss ich sagen, das ist ein ziemlich dunkler Punkt. Warum schaffen wir das nicht, Menschen nachzugehen, die wir vielleicht im Moment gerade gar nicht so als die Nummer eins sehen? Aber Jesus ist auch nicht nach der Nummer eins gegangen. Und im Laufe der Zeit habe ich das mehr gelernt. Habe ich mehr gelernt, dass was hier gemeint ist. Ne, lebt der Berufung würdig. Kümmert euch umeinander. In Demut, in Sanftmut und Langmut. Ich glaube, was das bedeutet, das können wir jetzt zum Schluss gesagt, das können wir an Jesus sehen. Er war langmütig, geduldig ist er Menschen begegnet, manchmal auch ungeduldig, wenn irgendwelche Rechthaber immer das letzte Wort haben wollten oder auf ihres pochten. Er war sanftmütig. Und er ist demütig den Weg zum Glauben gegangen. Man könnte sagen, dass 7x1 des Glaubens, dem entspricht das 3x Mut. Dienmut, Demut ist ja Dienmut. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie so ganz, ganz gebeugt immer gehen sollen. Die Mut zum Dienen. Jetzt auch nicht so, in der Demut nehme ich es noch mit jedem auf, ne? Hat mal jemand gesagt. Es ist nicht so einfach mit der Demut. Langmut habe ich auch gelernt damals bei unserem Jugendwart. Der hat lange gewartet, bis überhaupt was passierte. Und dann kam plötzlich eine Erweckung. Er hatte immer dafür gebetet, dass aus diesem Haufen von Jugendlichen, von diesen Chaoten, dass da mal etwas entsteht. Und dann kam es tatsächlich zur Erweckung. Viele sind zum Glauben gekommen. 7x1 und 3x Mut. Wie gut das wir verbunden sind durch dieses Band des Friedens. Jesus hat es geknüpft und Jesus möchte, dass wir dieses Band des Friedens auch wirklich leben. Das Band des Friedens, das verbindet euch auch hier in der Gemeinde miteinander und das verbindet uns alle miteinander in der Evangelischen Allianz. Aber ich habe heute nicht so viele tolle Sachen darüber gesagt, wie wir jetzt die Einheit herstellen unter allen möglichen unterschiedlichen Denominationen. Ich finde, es muss hier bei uns anfangen. Meine Kollegin Monika Deitenbeck aus Lüdenscheid, die hat mal gesagt, es gibt Situationen, da fällt es mir ganz schwer, dem anderen zu vergeben. Aber dann bete ich, Herr, ich habe jetzt keine Vergebung für diese Menschen, aber ich will ihm schon mal in deinem Namen die Vergebung zusprechen. Ich will ihm schon mal die Vergebung zusprechen, die du für ihn hast. Das Band des Friedens, das Jesus geknüpft hat. Und Jesus, das ist das Tolle, er verbindet uns, finde ich, hier in der Stadt auch als Christen miteinander, in der Stadt, im Land und in Verschiedenheit, gerade auch mit den Geschwistern in anderen Ländern, in anderen Kulturen, in anderen Sprachen. Die Gemeinschaft der Evangelischen Allianz hier ist ja eine Gemeinschaft, die viel größer geht und wo wir auch hier in Bremen schon längst merken, die Gemeinschaft geht über Grenzen und auch über Kulturen hinaus. Ich finde, es fängt in der Gemeinde an, dass wir ein gutes Übungsfeld sind. Wir sollen uns erinnern, im Himmel gibt es keine Lutheraner, Baptisten oder Pfingstler. Im Himmel gibt es nur Leute, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind, die ihm ihre Armut anvertraut haben. Und das lasst uns immer wieder tun. Amen.